Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jetzt da bist, dass du diesen Raum ausfüllst, schon die ganze Zeit, und wir dich ehren dürfen, wir dir dienen dürfen, aber dass auch du uns dienst. Jesus, wir öffnen dir unsere Herzen und laden dich ein, zu uns zu reden, uns zu stärken. Ich danke dir, Jesus. Amen. Ja, von meiner Seite ein herzlicher Dank für die Gastfreundschaft. Es ist sehr schön, dass wir im Sommer jeweils so zusammen unterwegs sein dürfen. Und ja, ich habe heute auch ein Thema, das uns verbindet. Das Selbstverständnis eines Gotteskindes. Stell dir mal vor, du sitzt im Zug und im Abteil gegenüber sprechen zwei Personen miteinander. Du hast sie noch nie gesehen. Aber du brauchst nur wenige Augenblicke, um zu merken, wie die zwei zueinander stehen. Einfach aus der Art heraus, wie die miteinander sprechen. Und da meine ich jetzt nicht nur du und sie, diese Unterscheidung, sondern man merkt sofort, ist das eine eher formale Beziehung? Ist da ein Chef mit seinem Angestellten irgendwie zu einem Business-Meeting? Oder ist da ein Ehepaar, Vater, Sohn oder was auch immer? Man spürt das sofort. Und noch klarer zeigt sich die Beziehung, wenn dann in diesem Gespräch eine Bitte ausgesprochen wird. Die Art und Weise, wie man jemand bittet, zeigt, wie man zueinander steht. Ich meine, wenn ich meine Eltern oder meine Geschwister um etwas bitten würde, dann rufe ich an und sage, du könntest du mir nicht schnell? Und schon bin ich mitten bei meinem Anliegen. Wenn das eine wildfremde Person ist, die man da anspricht, ja, da geht man ganz anders vor. Da sagt man, entschuldigen Sie, ich habe da ein kleines Problem. Dürfte ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten? Es ist nämlich so, und dann kommt die ganze Story und ganz vorsichtig am Schluss kommt dann eine kleine Bitte. Im Lukas-Evangelium sind die Jünger beschrieben, wie sie Jesus beobachten, wie sie Jesus erleben beim Beten. Und sie merken sofort, dieser Jesus hat einen Zugang zu Gott, den sie selber nicht kennen. Und sie bitten Jesus, Herr, lehre uns beten. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich denke, wir alle würden genau dasselbe formulieren. Wir hätten Jesus auch gefragt, Jesus, dass dieses Selbstverständnis, wie du da mit Gott im Himmel sprichst, das möchte ich auch. Und Jesus hat das ja sehr gerne gemacht. Er hat dann seinen Jüngern das Vaterunser gelehrt und seither beten Christen rings um die Welt dieses Gebet. Und das ist mein Vorteil heute Morgen. Wir kennen alle den Predigtext schon auswendig. Das ist sehr gut so. Ich möchte aber nicht über richtiges Beten sprechen, wenn man das denn so formulieren kann. Man kann sich diesem Gebet von verschiedenen Seiten nähern. Und ich habe schon angetönt, von welcher Seite ich heute kommen will. Dieses Gebet zeigt auch den Zugang, den wir zu Gott haben. Uns interessiert heute das Selbstverständnis. Nicht nur des Beters, auch, aber nicht nur, sondern ganz grundsätzlich. Wir als Kinder Gottes, denn Jesus spricht hier ja als Sohn Gottes und lehrt uns als Kinder Gottes, wie wir unseren Vater im Himmel ansprechen, wie wir uns ihm nahen sollen. Und dieses Selbstverständnis soll nicht nur das Beten prägen. Ich wünsche mir, dass es unser ganzes Leben prägt. Da ist ein gewaltiger Segen drin enthalten. Lass uns doch zuerst einmal den Bibeltext lesen. Ich beginne ein bisschen vorher, schon beim Vers 7, bevor dann im Vers 9 dieses bekannte Gebet einsetzt. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 7, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet. Wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen oder wenn sie viele Worte machen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, Jesus beschreibt zuerst das Selbstverständnis von Menschen, die Gott nicht kennen. Und er sagt, sie plappern viel, je nach Bibelübersetzung. Sie plappern viel. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie nur viele Worte machen. Kannst du das nachvollziehen? Eigentlich schon. Das entspringt einem ganz naheliegenden Gedanken, meine ich. Dass man sich fragt als Beter, wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass der allmächtige Gott sich um mich kümmern sollte? Es gibt so viele Menschen, beinahe 7,5 Milliarden, das ist eine ganze Menge. Stell dir das mal vor, pro Tag kommen allein 15.000 Babys zur Welt. Und wenn dieser Gott im Himmel schon nur jedem diesen Neugeborenen einen kurzen Moment nahe sein möchte, ja, da hätte er schon ganz einiges zu tun. Warum sollte er mich sehen? Und vor allem, warum sollte er ausgerechnet mir aus diesen Millionen und Milliarden von Menschen, warum sollte er ausgerechnet mir helfen und auf mein Gebet hören? Jesus sagt, Menschen, die Gott nicht kennen, sie gehen davon aus, als erstes muss ich die Aufmerksamkeit Gottes irgendwie auf mich lenken. Deshalb die vielen Worte. Und dann als zweites muss ich ihn überzeugen von meinem Anliegen, dass er mir gnädig hilft. Jesus lebt aus einem ganz anderen Selbstverständnis. Und dieses lehrt er seinen Jüngern. Und das gefällt mir wirklich. Ja, Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß ja, was ihr braucht, bevor ihr ihn überhaupt darum bittet. Das Selbstverständnis eines Gotteskindes ist, mein Gott sieht mich bereits. Ich bin Gott bekannt. Ich muss nicht zuerst auf mich aufmerksam machen. Und was hier auch vorausgesetzt ist, auch wenn es nicht ausdrücklich steht, und dieser Gott, der mich sieht, will mein Bestes. Ich muss ihn nicht zuerst auf meine Seite ziehen, ihn überreden, mir mal etwas Gutes zu tun. Ist das nicht wunderbar? Ich bin Gott bekannt, er will mein Bestes. Das führt in eine Gelassenheit hinein, die ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Ja, das theoretisch zu bejahen, ist ja nicht schwer. Aber es im Alltag festzuhalten, das vielleicht schon. Aber schau mal, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Und wenn wir darauf achten, dann wird genau diese Eigenschaft im Leben von Jesus immer wieder sichtbar. Jetzt könnte man die Kinder zurückrufen, denn das sind die Geschichten aus dem Kindergottesdienst. Jesus kommt nach Jericho hinein, eine Stadt voller Menschen. Ja, ein Ruf ist Jesus vorausgeeilt. Jeder will ihn sehen, jeder will ihm nahe sein, jeder will ihn hören. Jeder wünscht sich, oh, wenn dieser Jesus mich berühren würde, wenn er mich segnen würde. Und irgendwo auf dem Baum sitzt versteckt Zachäus. Und in dieser Menschenmenge kommt Jesus, er sieht ihn, er kennt seine Sehnsucht, er weiß um seine Fragen, er spricht ihn mit Namen an und er dient ihm. Zachäus ist Jesus schon bekannt und Jesus sucht jetzt sein Bestes. Und denken wir an diese Frau in Samarien. Jesus reist durch Samarien, kommt an einen Brunnen und sieht diese Frau. Und er kennt ihre Lebensgeschichte. Er kennt ihre zwielichte Vergangenheit. Und vor allem kennt er all ihre Verletzungen, die sie mit sich herumträgt. Jesus spricht sie an und dient ihr. Sie ist Jesus schon bekannt. Er sucht ihr Bestes. Denk an Petrus. Er mit seinem Temperament, das ihm immer wieder mal ein Bein stellt. Das weiß Jesus. Er sucht sein Bestes. Er weiß, dass Petrus ihn verraten wird. Und was macht er? Jesus sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und sogar im Voraus erneuert er die Berufung. Er sagt, wenn du dann umgekehrt bist, komm zurück und stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist so wunderbar. Denk an das hohepriesterliche Gebet. Jesus auf dem Weg ans Kreuz. Er hat ja wirklich genug Gedanken, die ihn umtreiben. Aber er betet für seine Jünger. Er sieht sie. Er sieht ihre Herausforderung. Und er betet sogar für uns. Wir sind Gott bekannt. Er will unser Bestes. Und dieses Selbstverständnis soll unser Leben als Gotteskind prägen. Das ist die Einladung heute Morgen. Wir alle dürfen in diesem Selbstverständnis wachsen, zunehmen. Ich hoffe, es ist kein neuer Gedanke, aber er soll mehr und mehr Raum gewinnen in unserem Leben. Ja, Jesus spricht hier darüber im Zusammenhang mit dem Gebet. Das ist sicher kein Zufall, denn beim Beten wird ja wirklich unser Selbstverständnis sofort sichtbar. Ja, als ich noch in Winterthur war, haben wir mal unsere Räume vermietet an eine Kleingruppe einer Latino-Gemeinde. Und wenn die zu beten begonnen haben, ich meine, es ist auch kulturell bedingt, aber hat vielleicht auch mit ihrem Selbstverständnis etwas zu tun. Das war so laut, wir mussten nach kurzer Zeit sie bitten, einen anderen Raum zu suchen, weil die Büros, die wir oben vermietet hatten an einige Firmen, die waren vom Lärm über 3 Stockwerke so irritiert, wenn die begannen zu beten. Ja, bei uns ist es vielleicht nicht unbedingt die Lautstärke. Aber überleg mal, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben geht, vielleicht wirklich eine Krankheitsnot oder eine große Herausforderung, habe ich da nicht das Gefühl, lange beten zu müssen? Oder vielleicht einen besonders vollmächtigen Beter suchen zu müssen, der dieses Anliegen trägt? Aber wir wollen in dieses Selbstverständnis hineinwachsen, Gelassenheit. Mein Vater sieht mich. Er weiß, er will mein Bestes. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich habe einen Vorschlag, um das einzuüben. Wenn wir beten, vielleicht gerade das Vaterunser, aber auch wenn wir ein frei formuliertes Gebet aussprechen, beginnen wir doch nicht erst bei Vers 9, Vater im Himmel. Beginnen wir doch bei Vers 8. Danke, Vater, dass du weißt, worum ich jetzt bitte, bevor ich es überhaupt ausspreche. Und erst dann ins Gebet einsteigen. Ich bin sicher, das wird uns hineinführen in eine größere Gelassenheit. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich bin Gott bekannt. Er sucht mein Bestes. Wunderbar. Das ist das Erste. Und das Zweite, das Jesus uns hier zeigt, verstärkt diesen ersten Gedanken sogar. Jesus sagt, wenn ihr betet, sagt unser Vater im Himmel. Ja, wir beten zum ewig erhabenen, heiligen, allmächtigen Gott. Als Geschöpf nähern wir uns im Gebet unserem Schöpfer. Aber als Anrede, sagt Jesus, gebraucht das vertraute Vater. Was für ein Selbstverständnis. Ich bin nicht nur als Geschöpf vor Gott und schon gar nicht als Sklave, sondern als Kind, als Gotteskind. Unser Vater, das ist nicht nur eine Anrede, das ist eine Heilszusage. 1. Johannesbrief, Kapitel 3 steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Das wollen wir nie vergessen. Wir wollen auch nie vergessen, was für eine überaus große Gnade es ist, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Jesus meint hier nicht einen allgemeinen Begriff, dass alle Geschöpfe Gottes Kinder Gottes sind. So wird das manchmal auch gebraucht in der Bibel. Aber hier ganz sicher nicht. Hier geht es um diese vertraute Beziehung. Und Apostel Paulus, der hält uns den Spiegel vor und sagt, keiner von uns, egal wie unsere Frömmigkeit, unsere Selbstdisziplin, weiß nicht, was alles ist, keiner von uns würde Gott genügen, könnte einfach so vor Gott kommen. Doch Gott ist so barmherzig, schreibt er im Epheser 2. Er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Oh ja, das gilt bis heute. Wenn wir heute da sind und wissen, ich bin ein Gotteskind, dann nur, weil Jesus uns erlöst hat. Und wenn du heute da bist und nicht sicher weißt, ob du ein Gotteskind bist, wenn du gar nicht sicher weißt, will ich mich auf das einlassen? Kann ich das überhaupt glauben? Ich darf dich einladen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, werde ich nicht zurückstoßen. Wir dürfen Jesus sagen, ich will umkehren zu dir. Nimm von mir, was mir den Zugang zu dir versperrt. Vergib mir, wo ich dich auf die Seite geschoben habe. Und die Bibel sagt, dann geschieht eine Erneuerung in uns drin, die uns zum Gotteskind macht. Ein Gotteskind mit einem neuen Selbstverständnis. Gott ist mein Vater. Ich darf ihm vertrauen, dass er rechtzeitig eingreift, dass er meine Sorgen, Ängste, Not kennt und eine Lösung bereit hat. Vielleicht sagt das Bild mehr als meine ganzen Erklärungen. Vertrauen. Wenn es in seinen Händen ist, kann ich loslassen. Gott als Schöpfer, als allmächtiger König, er hätte sich nicht als Vater offenbaren müssen. Es ist seine Entscheidung, sich so zu offenbaren. Und auch wenn unsere leiblichen Väter sicher nicht perfekt gehandelt haben, so verstehen wir unmittelbar, was dieses Bild uns sagen will. Liebevolle Zuneigung, die versorgt, die bewahrt, die leitet, die uns zu unserem Besten erzieht. Jesus hat sogar gesagt, schaut auf euch selber. Wenn sogar ihr Menschen euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Und der Himmel meint hier nicht weit weg. Gott ist uns, ist überall und uns immer nahe. Der Himmel, mir gefällt, dass hier steht Vater im Himmel. Weil es zeigt, es ist nicht einfach mein irdischer Vater, der mir auch oft geholfen hat. Nein, hier ist etwas anderes. Im Himmel, diese Position der Erhabenheit, diese Position der unangefochtenen Herrschaft, dieser Überblick in der Kommandozentrale, so stelle ich mir doch irgendwie den Himmel vor. Dort ist mein Vater, der mich als sein Kind sieht. Die Apostelgeschichte erzählt uns von Paulus, er auf der zweiten Missionsreise und er hat eine schwierige Zeit hinter sich. ist nicht einfach die schöne Griechenlandreise, die wir vielleicht vorhaben in unseren Sommerferien, sondern er erlebt Tumult in Thessalonich. Er erlebt Verfolgung in Beröa. Vorher war er schon im Gefängnis in Philippi. Jede Station ist so herausfordernd. Und dann in Athen diese Widerstände, wo es ihm gar nicht gelingt, eine Gemeinde zu gründen. Und dann Korinth, diese gottlose Stadt, voller Prostitution, voller Götzendienst. Und Paulus als aufrichtiger, gottesfürchtiger Mensch, er ist am Ende seiner Kräfte. Aber er hat einen himmlischen Vater, der ihn sieht und der ihm in der Nacht erscheint. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, als du nicht mehr weiter wusstest. Er erscheint Paulus und sagt, fürchte dich nicht. Ich selbst bin bei dir. Niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Ich bin dein Vater im Himmel. Ich sitze in der Kommandozentrale. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erde. Ich kämpfe für dich. Ich lasse dich nicht im Stich. Unser Selbstverständnis als Gotteskinder darf sein, ich habe diesen Vater. Ich darf ihm vertrauen. Ich darf nicht nur zur Ruhe kommen, ich darf sogar loslassen und es seiner Hand überlassen. Das ist als Bild aus meinem Vatersein der Sinn gekommen, wenn unsere Kinder auf Bäume klettern. Ich war immer der Überzeugung, klettern würden sie sowieso. Es ist das Sicherste, wenn sie das gut üben. Und habe sie ermutigt, ja, das schaffst du, geh da hoch. Aber dann ist man unten und denkt, oh, 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 kommt das gut? Ich glaube, Gott traut uns auch vieles zu. Aber ich kann mir meinen Vater im Himmel genauso vorstellen, wie ich da unten stehe. Könnt mir glauben, wenn ich da sage, ja, hör, das geht noch weiter, schaffst du locker. Dann bin ich nicht unten irgendwie mit meinem Handy beschäftigt und schreibe irgendein WhatsApp und so, wir sind da gerade in den Ferien, sondern dann bin ich sowas von aufmerksam und schaue, hoch, klappt es wirklich? Und überlege mir, geht es noch oder muss ich selber hoch und helfen, eingreifen? Unser himmlischer Vater sieht uns. Er kennt unsere Herausforderung. Nichts entgeht ihm. Ich darf ihm vertrauen. Ich darf loslassen. Und wenn du heute Morgen eine Not mit dir herumträgst, bange vor einer Herausforderung stehst, tritt ein in dieses Selbstverständnis eines Gotteskindes. Ich darf vertrauen. Ich darf loslassen. Und wir alle wissen, das ist nicht so einfach. Wir denken, würde ich ja, aber ich kann nicht loslassen. Es verfolgt mich bis in den Schlaf. Schau, ich kenne nur einen Weg. Wenn wir im Vertrauen wachsen wollen, dann müssen wir zurückschauen und auf das schauen, was dein himmlischer Vater dir schon geholfen hat. Wir sollten nicht erwarten, dass Vertrauen einfach eines Morgens da ist. Vertrauen wächst. Und jedes Mal, wenn wir mit Gott etwas erleben, wenn wir etwas loslassen dürfen, wächst unser Vertrauen. Und ich habe so stark empfunden heute Morgen, als ich gebetet habe für den Gottesdienst. Wir dürfen Folgendes tun. Das möchte ich dir zusprechen. Wenn du nicht loslassen kannst, wenn du sagst, ich kann aber nicht vertrauen, ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehmen sollte. Jesus ruft dir heute Morgen zu, dann bitte zu mir. Bitte mich, dass ich dir zeigen kann, wo ich dir schon überall geholfen habe. Und das wird dein Vertrauen stärken. Kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Wenn ihr betet, so betet unser Vater im Himmel. geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Du kennst den Bibeltext selber. Das Selbstvertrauen eines Gotteskindes zeigt hier eine dritte Haltung. Gelassenheit, weil ich verstanden habe, dass Gott mich sieht und mein Bestes will. Vertrauen, weil ich verstanden habe, dass mein himmlischer Vater, der für mich kämpft. Und drittens, Hingabe. Hingabe, weil ich freigesetzt bin, für die Anliegen Gottes zu leben. Wie komme ich darauf? Das Selbstverständnis, das Jesus hier in diesem Gebet zum Ausdruck bringt, das ist revolutionär. Ist dir aufgefallen, wie spektakulär anders dieses Gebet ist, als es zu erwarten wäre? Die ganze menschliche Bedürfnispyramide ist auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst. Man hat die menschlichen Grundbedürfnisse ja längst erforscht. Und einer der bekanntesten, der da mitgearbeitet hat, Abraham Maslow, der hatte die Idee, diese Bedürfnisse als Pyramide darzustellen. Eine Pyramide ist oben spitzig und unten hat sie ein ganz breites Fundament. Er hat gesagt, es müssen jeweils die Bedürfnisse der tieferen Ebene erfüllt sein, dass ein Mensch überhaupt auf der nächsten Ebene funktionieren kann. Er sagt, nur wenn die körperlichen Bedürfnisse einigermaßen erfüllt sind, Schlaf, Nahrung, Wärme, nur dann ist der Mensch handlungsfähig. Das haben wir alle schon erlebt, dass man ohne Schlaf und Essen nicht wirklich handlungsfähig ist. Aber auch erst, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit einigermaßen erfüllt ist, nur dann ist der Mensch handlungsfähig. Nur wenn seine sozialen Bedürfnisse einigermaßen erfüllt sind, nur dann ist der Mensch einigermaßen handlungsfähig und so weiter. Wie eine Pyramide spitzt sich das zu. Und ich meine, das ist alles in diesem Gebet mit abgebildet, offensichtlich. Das körperliche Grundbedürfnisse in der Bitte um das tägliche Brot. Das Bedürfnis nach Sicherheit in der Bitte um Bewahrung vor dem Bösen. Die sozialen Bedürfnisse ebenfalls in Bezug auf die wichtigste Beziehung, die Beziehung mit Gott. Vergib mir meine Schuld. Es ist mir ein Anliegen, dass diese Beziehung bereinigt ist. Aber merkst du, dass all das auf dem Kopf steht? Und dass zuerst die Anliegen Gottes genannt werden. Das ist gegen jede Theorie, die sagt, zuerst müssen die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Und erst dann werden wir in der Lage sein, für Gott zu leben. Jesus kehrt das auf den Kopf. Und noch im selben Kapitel, in diesem bekannten Vers 33, Matthäus 6, 33, noch krasser formuliert, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles zufallen. Ich bin jetzt froh, dass wir nicht einen Psychologenfachkongress hätten, weil da würden wir alle da sitzen und den Kopf schütteln und sagen, die Forschung zeigt aber. Aber mir gefällt, dass das Selbstverständnis eines Gotteskindes etwas in uns radikal verändert. Weil mein Vater im Himmel für mich schaut, bin ich freigesetzt, mich um seine Anliegen zu kümmern. Glaubst du das? Weil mein Vater für meine Grundbedürfnisse besorgt ist, bin ich freigesetzt für seine Anliegen. Ich mache da nur ganz kurz, um zum Ende zu kommen. Dein Name werde geheiligt. die Heiligkeit Gottes weist darauf hin, dass eine Distanz ist zwischen dem Schöpfer und uns als Geschöpf. In allem geht es zuerst um Gott. Und dieses Anliegen ist hier aufgenommen. Ich will anerkennen, dass du der ganz andere bist. Und ich will so leben, dass mein Leben auf dich hinweist und deine Ehre sucht. Dafür will ich mich einsetzen. Dein Reich komme. Ja, es ist noch nicht die Zeit, wo Jesus sein Reich mit Macht aufrichtet. Nein, das Reich Gottes im gegenseitigen Zeitpunkt ist ein freiwilliges Reich, um es mal so zu sagen. Dort, wo ein Mensch sich Gott als König unterordnet, einordnet. Und wenn wir beten, dein Reich komme, heißt das, mit meinem Reden, mit meinem Handeln soll man ansehen, soll man mir anmerken, ich gehöre nicht zum Reich dieser Welt, ich gehöre zum Königreich. Vielleicht am deutlichsten, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Als Anliegen wollen wir dafür beten, aber vor allem wollen wir das leben. Dort, wo ich für mich verantwortlich bin. Jesus hat uns vorgelebt im Garten Gethsemane, was das heißt. Dein Wille geschehe. Jesus wäre gerne einen anderen Weg gegangen als den Weg ans Kreuz. Er wusste um die Kosten dieses Weges. Und Jesus kniet da in seinem Selbstverständnis als Gotteskind und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das wollen doch wir doch auch in unserem Leben. Mit aller Kraft, mit aller Radikalität gegen Sünde, gegen Unreinheit, Versuchung meiden, Bequemlichkeit, fehlende Disziplin angehen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir beten, dein Wille geschehe in meinem Leben. Es ist die Gelassenheit, es ist das Vertrauen, welches diese Hingabe möglich macht. Ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen um Kraft bitten, das zu leben. Diese drei Haltungen, wir haben sie jetzt hier auf der Folie, sie gehören zusammen. Gelassenheit ermöglicht Vertrauen. Und ich habe gesagt, dieses Vertrauen ermöglicht die Umkehr der Bedürfnispyramide und ermöglicht Hingabe. Aber ich bin sicher, wenn wir uns Jesus hingeben und das leben, dann wächst in uns auch die Gelassenheit und das Vertrauen. Und das stärkt dann wieder die Hingabe. So ein wunderbarer Kreislauf. Und dafür wollen wir jetzt beten. Ich möchte uns einladen, dass wir darum bitten, dass der Heilige Geist uns zeigt, wo ich zur Ruhe kommen kann. Wo, dass er in deinem Leben Gelassenheit aufrichten will und dir neu zusprechen will. Ich sehe dich und ich suche dein Bestes. Wir wollen beten, dass der Heilige Geist uns zeigt, wo ich loslassen darf. Wo Jesus dir zusprechen will und sagen, du darfst mir vertrauen. Ich schaue schon. Lass du los. Und wir wollen auch beten und dem Heiligen Geist Raum geben, wo er will, dass unsere Hingabe zunimmt. Ich fände es schön, wenn wir aufstehen könnten, um die Ernsthaftigkeit auszudrücken. Lass uns aufstehen und einfach einen Moment so im Gebet sein. Ich möchte uns leiten, aber ich möchte vor allem auch beten, dass du betest und dass du hörst, was Jesus dir zuspricht. Jesus, ich danke dir, dass du dein Selbstverständnis als Gottes Sohn mit deinen Jüngern geteilt hast Und dass auch wir mit hineingenommen sind in dasselbe Selbstverständnis. Wir sind eingeladen als Gotteskinder in Gelassenheit, in Vertrauen und in Hingabe zu wachsen. Ich danke dir dafür, Jesus. So ein gewaltiger Segen. Und Jesus, wir haben für diesen Gottesdienst gebetet und ausgesprochen, du wirst uns dienen. Und das erwarte ich jetzt in diesem Moment. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt zeigst, wo wir neu deine Gelassenheit empfangen dürfen. Wo wir zur Ruhe kommen dürfen. Danke dir, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir heute Morgen dir vertrauen dürfen und bewusst loslassen dürfen. Ich danke dir, Jesus. Ich möchte für alle, die bitten, die vertrauen wollten, aber nicht können. Jesus, erinnere sie, du jetzt, in diesem Moment und durch den ganzen Tag und durch die ganze nächste Woche immer wieder an Erlebnisse, die sie mit dir gemacht haben, wo du eingeschritten bist, wo du geholfen hast, dass dieses angeschlagene Vertrauen wieder neu gestärkt werden darf. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo du in unserem Leben mehr Hingabe wünschst. Jesus, ich will mit ganzer Aufrichtigkeit dieses Gebet beten können. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme in meinem Leben. Und dein Wille geschehe in meinem Leben. Danke, Jesus, dass du uns nicht nur aufforderst, dass du nicht nur deinen Finger auf etwas hältst, sondern dass du immer auch die Hilfe und die Kraft bereithältst. Und darum möchte ich jetzt bitten, gib uns Kraft, Jesus, in dieser Hingabe zu wachsen. Gib uns den Schub deines Heiligen Geistes. Erneuere die Liebe in uns zu dir, die die Kraft ist. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Und Jesus, so wollen wir um den Segen bitten für unser Leben. Wir wollen als Kinder Gottes deinem gestärkten Selbstverständnis dir nachfolgen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Amen.